ARD Sounds.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin und Deutsche.
Genau. Und auch Deutsche, der Hinweis. Ingo Zamperoni hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auch von mir. Und natürlich wird diese Folge ganz im Zeichen dieses vereitelten Attentatsversuchs oder was auch immer es war beim White House Correspondents Dinner am vergangenen Wochenende sich darum drehen. Aber wir wollten zunächst nochmal ein großes Dankeschön loswerden.
Wir haben so viele tolle E-Mails und Nachrichten bekommen mit Gratulationen wegen meiner Einbürgerung und ich wollte sagen, vielen herzlichen Dank. Auch so eine Zuhörerin, die gerade im Kreissaal war und hat auch dann zugehört und hat von der Krankenhaus geschrieben. Vielen Dank und Gratulation an dich auch.
In der Tat, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, es war nicht im Kreissaal, würde ich mal sagen. Es war wahrscheinlich kurz danach, aber noch
Krankenhaus,
im Krankenhaus.
Kreissaal, aber
also nee, es war Nachricht wirklich weit verbreitet worden.
Ja, es war wirklich emotionales Erlebnis und ich freue mich auch. Ich war unterwegs am Wochenende und ich brauchte einen Ausweis und ich habe meinen neuen deutschen Reisepass dabei gehabt und es ist immer noch ein komisches Gefühl. Ich hatte immer noch das Gefühl, dass jemand kommt und nimmt das weg und sagt, was machst du damit? Aber nee, das gehört mir und ich gehöre hier jetzt immer noch mehr zu Deutschland und ich freue mich sehr.
Ja, nee, also es war wirklich sehr rührend. Vielen Dank für all die Zuschriften und Gratulationen und wie immer gilt, wir würden das gerne alles beantworten können. Es ist einfach nicht möglich.
Aber wir lesen alles.
Aber also genau, wir sehen das. Wir kriegen das alles und ja. Insofern, es kommt an. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank, ja.
Ja, und damit, without much further ado, wie man dann so schön sagt im Amerikanischen, die Ereignisse vom vergangenen Wochenende. Ihr werdet das alle mitbekommen haben, es ist ja rauf und runter gegangen in den Nachrichten. Wir wollen es jetzt auch gar nicht so zu detailliert nochmal rekapitulieren, aber nochmal ganz kurz, es ist, und das Kuriose ist, ich war vor wenigen Wochen, stand ich direkt davor, weil das Hotel, in dem ich war für unsere Drehreise in Washington, wirklich auf der anderen Straßenseite, also ich hatte so einen Blick auf das Washington Hilton und es ist ein sehr ikonisches Hotelgebäude auch in so einem Halbkreis und man fährt auch, wir sind immer dran vorbeigefahren, wenn wir nach Hause gefahren sind, über die Connecticut Avenue, damals in Washington und es ist auch, naja, ich sag mal, unrühmlich bekannt, weil da 1981 auch der Attentatsversuch auf Ronald Reagan, Schüsse, die ihn getroffen haben, er war verletzt dann, aber hat es überlebt, vor dem Gebäude passiert sind und es auch sicherheitsmäßig hat man da viel versucht über die Jahre dann auch zu verändern. Insofern, it's not their first rodeo mit sowas. Diesmal aber ist es eben sehr viel glimpflicher ausgegangen. Es gab keine Großverletzten, also der eine Secret Service Agent ist von seiner kugelsicheren Weste gerettet worden und auch der Angreifer hat es überlebt. Das ist in den USA, fackeln die ja oft nicht lange, die Secret Service Agenten und dass der auch nicht verletzt wurde, ist auch bemerkenswert, würde ich zumindest mal sagen, denn sonst sind die Schüsse dann, fallen dann recht schnell. Aber es ist halt dieses White House Correspondents Dinner gewesen, ein großer Event in Washington, bei dem jedes Jahr ja, nicht nur dieser eine Abend, sondern eine ganze Woche fast schon, wie so eine Art Woche der Pressefreiheit gefeiert wird.
Ja, der White House Correspondents Dinner ist eine Tradition, das hat angefangen in 1921, schon als mehr als 100 Jahre. Das ist gesponsert von der White House Correspondents Association, einer Gruppe, das gegründet war in 1914 von einer Gruppe von Journalisten, die haben im Weißen Haus, die haben das gecovert, also berichtet. Und diese Dinner, die Idee war, genau wie du sagtest, also Pressefreiheit zu feiern, aber auch so Geld zu sammeln für Stipendien, für Journalisten, für Studenten, die Journalismus studierte. Und es ist, wie du sagtest, es ist eine, nicht nur der Samstagabend, aber ein Event, das eine ganze Woche dauert mit Partys, mit Brunchen, mit Meetings, mit Treffen, mit was auch immer, überall in Washington und nicht nur für Abgeordnete und Journalisten, aber für Lobbyisten, für Industrieleute, für Hollywood-Stars, die kommen aus weit und fern, ein bisschen von dieser Atmosphäre zu bekommen, zu reden mit Movers and Shakers, wie man sagt, und ein bisschen zu interacten. Aber hauptsächlich geht es um Pressefreiheit und das war Samstagabend das erste Mal, dass Trump als Präsident dabei war. Er war schon mal dabei, das letzte Mal 2011 dabei, vor der White House Correspondents Dinner, aber da nur als Gast. Und manche sagen, also in Obamas Rede, Obama war in dieser Zeit Präsident, hat ein bisschen lustig gemacht. Das ist auch der Sinn von der Rede von der Präsident oder von der Komiker, der Gastgeber ist, ein bisschen lustig zu machen über manche Leute, über manche Abgeordnete, manche Journalisten. Und der Präsident.
Das hat so ein bisschen was von einer Büttenrede auch.
Eine Büttenrede.
Ist ja, beim Karneval. Roast. Ja, ein Roast, Roast genau, würde man sagen im Englischen. Also, wo jemand durch den Kakao gezogen wird, würde man im Deutschen sagen.
Durch den Kakao, das ist eine nette Spruch. Und das hat Obama gemacht. Er hat Trump durch den Kakao gemacht.
Gezogen.
Man hat es ein bisschen lustig gemacht über seine Erfahrung als Reality-TV-Star und lustig gemacht über, wenn Trump im Weißen Haus wäre, so würde das Weiße Haus aussehen. Und dann hat er einen Film gespürt von einer Casino. Und ja, niemand könnte dann wissen, wie... Vielleicht war das sein Werden in ein paar Jahren nur, aber...
Es ist die Legende so ein bisschen, die besagt, dass Trump, weil er da so, wie du gesagt hast, durch den Kakao gezogen wurde und alle sich, die ganze Hauptstadtpresse sich lustig machte auch über ihn und er dann mit versteinertem Gesicht saß. Und die Legende besagt, dass er vielleicht da den Entschluss gefasst haben könnte, na warte, ihr Establishment, ich zeig's euch.
Ja.
Ich werde tatsächlich Präsident.
Ja.
Und dann werden hier andere Seiten aufgezogen.
Von dieser Idee.
Ich halte das ein bisschen für einen Stretch, aber es würde natürlich, ist eine schöne Geschichte, das zu sagen. Und ja, und dann würde man jetzt sagen, and now they have we the salad. das ist das Ergebnis. Von daher, Vorsicht beim Roasting, beim White House Correspondents Dinner. Ja, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen, diese ganze Association ist so ein bisschen vergleichbar wie bei uns in der Hauptstadt in Berlin, die Bundespressekonferenz. Und da gibt es ja auch den Bundespresseball. Aber es ist noch ein bisschen größer. Es ist tatsächlich auch durch ein bisschen mehr Glamour vielleicht auch diese ganzen Veranstaltungen, die rund um diese Woche stattfinden. Aber dann ist eben dieses White House Correspondence Dinner der große Abschluss. Und wie du sagtest, er war als Präsident, hat er sich entweder nicht hingetraut oder hat keine Lust, weil er sagte, naja, die ganze Hauptstadtpresse ist eh gegen mich und ich verachte sie letztlich ja auch. Ich meine,
ja, jemand da der Presse die Lügenpresse nennt. Und
die Feinde des Volkes.
Feinde des Volkes, also man kann verstehen, warum das problematisch sein wird. Also Trump, es war nicht die einzige Ding. Also Präsidenten haben auch so Weihnachtsfeier gehabt, auch für verschiedene Gruppen.
Bei einer warst du auch zu Gast.
Ich war in 2015 auch dabei, als sie die zwei verschiedene Presse Weihnachtsfeier gehabt hat. Und das hat Trump dann auch diese Tradition nicht weitergemacht. Insofern war das für manche, die haben gesagt, ein historischer Abend. Trump wird als Präsident für das erste Mal dabei sein. Er hat eine Rede geplant und das sollte mindestens eine Stunde dauern. Wie man weiß, Trump hat einen Ruf, dass er spricht so lang, wie er will. Und seine Pressesprecherin Caroline Leavitt hat in einem kurzen Interview, bevor der Dinner angefangen hat, hat gesagt, dass er würde eine lange und lustige Rede halten und he would fire a few shots. A few shots would be fired, glaube ich. Und das ist eigentlich eine zufällige Redewendung, dass sie benutzt hat. Also to fire a few shots bedeutet, dass er würde vielleicht ein paar Witze erzählen,
ein paar Spitzen loslassen
machen
Richtung Korrespondenten.
Ja, über manche Individuellen und so weiter. Insofern, dass dieser Spruch hat jetzt die Verschwörungstheoretiker ein bisschen Gas gegeben, dass sie hat schon gewusst, was passieren würde und es war alles geplant. Aber wir kommen dazu später.
Kommen wir gleich nochmal. Genau, aber auf jeden Fall, es ging los und es war gerade der erste Gang serviert worden, der erste Salat und dann passierte Folgendes.
Also innerhalb ein paar Sekunden ist ein junger Mann, Cole Thomas Allen heißt er, 31 Jahre alt, aus Torrance, California, ist durch die Sicherheitskontrolle gelaufen. Trump hat sogar ein Video gepostet auf Truth Social von der Surveillance-Kamera, ist durch mit ein paar verschiedenen Waffen und sollte auch Messer dabei gehabt haben, hat ein Sicherheitspersonal geschossen, also er hat das überlebt, er hat eine Sicherheitsweste an und ist da, wie du sagtest, Ingo, hat es nicht geschafft, rein im Zimmer, die haben ihn dann festgenommen und auch erstaunlicherweise selber nicht geschossen, er war nicht verletzt und ist jetzt im Gefängnis und soll heute vor der Gericht kommen. Also
dem Haftrichter zugeführt werden, ja.
Am nächsten Tag kam der Nachricht, dass er hat ein paar Familienmitglied einen Brief geschrieben und die haben was auch gefunden in seinem Hotelzimmer. Er hat ein Hotelzimmer gemietet ein paar Tage vor der Dinner. Er ist eingezogen und diese Brief geschrieben an Familienmitglieder, wo er hat geschrieben, dass er muss irgendwas tun. Er kann nicht mehr dabei sitzen als diese Regierung. Er hat Trump nicht nämlich gesagt, aber als diese Regierung tut, was es tut, und er hat dann selber Blut auf seine Hände wegen, was diese Regierung tut. Eine Liste von verschiedenen Sachen, inklusive Verletzungen von Einwanderern in Haft, die Attacke auf Boots in der Karibik und ein Angriff auf eine Schule in Iran, unter andere Sachen. Er hat sogar geschrieben, die andere Wange hinzuhalten, wenn jemand anders unterdrückt wird, ist kein christliches Verhalten. Es ist Mittäterschaft an den Verbrechen des Unterdrückers. Also er hat das in einer christlichen Kontext erklärt, sein Grund für diese Attacke.
Na, im Prinzip ist es so viel wie nur zuzuschauen und Gewaltenlosigkeit ist quasi Mittäterschaft. Man muss was tun, man müsse was handeln, und da sah er sich wohl, es wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Tage und Wochen Teil der Ermittlungen jetzt sein, was genau die Motivation war. Aber es zeigt halt, dass die Bereitschaft zu Gewalt, politischer Gewalt, das ist ein wachsendes Problem in den USA, durchaus gegeben ist. In diesen Zeiten, vielleicht auch in diesen Umständen, wir haben ja in den vergangenen Jahren wirklich eine Zunahme von politischer Gewalt. Im vergangenen Jahr das Attentat auf Charlie Kirk, aber auch auf Abgeordnete in Minnesota von der State Assembly. Natürlich der 6. Januar 2021 war auch ein Ausdruck von großer politischer Gewalt. Und nicht zu vergessen, das war, wenn es eben ein Attentat potenziell auf Donald Trump war, ein Versuch. Und dann war es das dritte innerhalb von 3 Jahren. Ja. Also.
Und die sind Attacke, die sind echte Versuche. Es gibt so viele, die nie passieren. Also einfach Drohungen von Morddrohungen an gegen Abgeordnete und so weiter. Und wie du sagtest, Ingo, ist es irgendwas, das passiert immer wieder. Also Amerikaner haben, habe ich das Gefühl, mit Shootings, mit Mass-Shootings, also wie häufig haben wir in einer Folge über ein Mass-Shooting in die letzten paar Jahre gesprochen. Und das ist irgendwie fast normal geworden für Amerikaner, das auch noch eins. Also wenn man sieht irgendwas wie mit einer Schlagzeile so 2, 3 Leute geschossen von, dann denkt man so, okay, gut, nur 2, 3. Also das ist oft der Reaktion. Es ist so weit gekommen, dass wir sind einfach ein bisschen taub. Und weil politische Gewalt ist irgendwas, das passiert nicht so häufig wie andere Shootings. Ich habe das Gefühl, das ist, war ein bisschen wieder der Fall dieses Mal, dass auch noch einmal, noch ein Versuch, noch mal. Also normalerweise würde man sagen, was? Also ein Versuch auf das Leben einer amerikanischen Präsident ist unglaublich. Das ist irgendwas, das alle würden sofort eine Reaktion haben. Aber ich habe das Gefühl, online mindestens, wenn man liest, man hat das Gefühl, dass Leute machen Witze darüber oder haben Verschwörungstheorien geäußert oder sagen, naja, was erwartet man, statt die Empörung, die man normalerweise haben würde in so einer Situation.
Absolut. Also, denn das ist ja, dass das absolut unmöglich ist und gar nicht geht, auch nur denkbar ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es scheint offenbar, wenn es, wie ich sagte, das dritte Mal jetzt in 3 Jahren, das erste Mal dieser wirklich knappe Anschlag, der das Ohr von Präsident Trump gestreift hat, und bei dieser Veranstaltung in Pennsylvania. Dann dieser Mann, der in den Gebüschen von Trumps Golfplatz festgenommen wurde mit einer Waffe, der ihm ja wohl aufgelauert haben soll. Ja, also dieser Gedanke, dass man das jetzt irgendwie in die eigene Hand nehmen muss und auf diese Art und Weise lösen muss, der ist zumindest nicht mehr so selten, wie du sagst, in den USA derzeit. Und Donald Trump hat anschließend relativ gelassen, muss man fast schon sagen, reagiert so nach dem Motto, naja, es ist ein gefährlicher Job. Und ja, bevor wir draufgehen, vielleicht nochmal ganz kurz, was da eben dann passiert ist. Also der Angreifer ist festgenommen worden gleich, und sofort, nachdem man die Schüsse gehört hatte, waren Secret Service Agenten, Personenschützer, die den Vizepräsidenten und den Präsidenten, die First Lady, sofort von der Bühne gebracht haben, obwohl Trump zunächst, sagte er dann, erstmal gucken wollte, was ist da, der schien sich jetzt nicht so beeilen zu wollen, aber da hat man ihn runtergebracht, und im Saal war natürlich so eine Art, ja, Panik oder Chaos, aber man wusste es nicht genau, und alle sind erstmal unter die Tische gesprungen und haben sich da versteckt, und das hätte ich auch gemacht. Also eine ganz verständliche Reaktion. Mhm. Und eine Kollegin von uns, die Leiterin des Deutsche Welle Studios in Washington, Ines Pohl, war an dem Abend auch beim White House Correspondents Dinner dabei, und sie hat das in einem Tagesthemenbeitrag dann am Wochenende so geschildert.
Es ist ein riesiger Raum mit 2.500 Leuten. Es gibt wenig Türen, es gibt keine Fenster. Also das ist dann auch plötzlich wie so eine Falle. Wie soll man da wieder rauskommen? Es hat vielleicht so 5, 7, 8, 10 Minuten gedauert, bis wir dann auch den Raum verlassen konnten. Gegenüber von mir war eine Frau, die wirklich in Tränen ausgebrochen war vor Schock. Das war schon so ein Moment, da hatte ich echt auch richtig Angst.
Ja, das kann man wirklich nur verstehen. Also das hätte ich auch gehabt, die Angst.
Genau, das habe ich auch gehört. Ich habe ein paar Freunde, die da waren, inklusive ein Freund, der hat seine Frau geschrieben, wir sind unter dem Tisch, alles ist okay. Und seine Frau saß zu Hause vor der Fernseher mit den Kindern und hat diese Nachricht bekommen, we're under the table, we're okay. Und hat gedacht, hä? Also
ist das schon so ein Besäufnis, dass sie alle schon unter dem Tisch liegen?
Genau,
oder?
Nee, also sie aber war total verwirrt und dann hat gegoogelt und gesehen, was passiert ist. Aber klar, man kriegt dann eine Nachricht so und denkt, mein Gott, ne? Also du bist jetzt okay, aber wie geht das weiter? Was ist passiert? Bist du in die nächsten 5 Sekunden okay? Ne? Also klar hat man Angst. Ich habe auch von einer anderen Freundin gehört, die da war. Sie hat auch von Angst gesprochen, hat auch geschrieben, dass sie hat in diesem Moment auch Erica Kirk gesehen, die Witwe von Charlie Kirk. Er war erschossen im September auf einer Bühne, als er Uni-Studenten debattiert hat. Er ist Gründer von Turning Point USA, eine rechtskonservative Organisation, politische Organisation. Und diese Frau, also man kann denken, was man will von Charlie Kirk, von seiner Politik, von dieser Organisation, aber menschlich, also diese Frau hat schon ihr Mann verloren zur Waffengewalt und dann das wieder so erleben, das musste sehr traumatisch sein. Und dann hat diese Freundin geschrieben auch, dass sie hat wirklich viel, also Mitleid oder für Erica Kirk, die war in Tränen und rausgebracht von der Zimmer.
Ja, das muss ein schlimmes Erlebnis auch traumatisch und wahrscheinlich getriggert haben ohne Ende, dass man da dann wieder in so einer Situation vielleicht sein könnte. Und gleichzeitig gab es dann aber auch andere Reaktionen. Ich habe Filme und Handyvideos gesehen, wie jemand ganz entspannt noch am Tisch saß und seinen Salat weitergegessen hat.
So, dieser Typ ist, muss ich sagen, viral geworden als The Salad Guy. Also der Typ, der isst seinen Salat. Und sogar, er hat ein Interview gegeben und jemand hat ihm gefragt, ja, warum bist du nicht unter den Tisch gegangen? War der Salat zu lecker? Er war so, eins, das Essen war lecker, aber zweitens, er hat gesagt, 2 Gründe. A, habe ich Rückenschmerzen und ich könnte nicht unter den Tisch. Und zweitens, ich habe gerade eine neue Smoking gekauft und ich will mich nicht auf der schmutzige Boden hinlegen mit meiner neuen Smoking an. Und ich dachte so, unglaublich.
Ja, manche haben, in dem Fall würde man tatsächlich sagen, den Schuss nicht gehört. Also buchstäblich.
Genau.
Also,
aber nicht nur dieser Typ. Es gab, ne, so der Zahl war voller Journalisten und die haben auch von Instinkt, ne, also angefangen zu beobachten, zum Filmen mit Handys. Ja, und man sah auch dann in diesem Moment viele Journalisten, die vielleicht nur halbwegs unter den Tisch waren mit einer Arme hoch und der Handy hoch und haben versucht dann zu beobachten, was dann passiert zunächst auch, aber auch gleichzeitig sich zu schützen, ne? Also, aber als Instinkt einfach.
Na, wobei ich habe auch einen Film gesehen von einer Frau und dann frage ich mich manchmal, ist das wirklich oder ist das KI? Diese Frage schwebt ja mittlerweile in meinem Hinterkopf, aber ich habe auch eine Frau gesehen, die dann so beim Rausgehen gesagt hat, ah, hier, die 2 Champagnerflaschen, die stecke ich noch mit ein, wer weiß.
Ich habe ein paar Freunde, die würden auch genau das gleiche
genau,
machen.
Genau, und die nehme ich dann noch mit, ja. Also so ein bisschen skurril einerseits und gleichzeitig ein wirklich sehr, sehr ernster Vorfall und natürlich sind dann auch große Fragezeichen aufgeploppt, was die Sicherheitsvorkehrungen betrifft. Und einerseits der Präsident selber, aber auch der Justizminister haben danach gesagt, die Sicherheitsvorkehrungen haben gegriffen, der Angreifer wurde gestoppt, er ist nicht in den Saal vorangekommen, der Präsident wurde sofort in Sicherheit gebracht, er wurde aufgehalten. Ja, das kann man so sehen und so wird es auch gesehen, es ist glimpflich ausgegangen, insofern alles so wie es sein sollte. Und gleichzeitig kann man sich schon fragen, klar, da ist ein Hotel mit über 1000 Zimmern. Man kann da nicht vielleicht jeden Gast erstmal screenen. Und es finden ständig Veranstaltungen statt. Und wenn jemand sich da eingebucht hat, dann ist das natürlich so eine Lücke, die jemand ausgenutzt hat und kam in dem Aufzug dann. Aber das dann halt quasi nur so ein Metalldetektor, an dem du halt vorbeirennen kannst, wie man dann in dem Überwachungsvideo sehen konnte. Das war dann schon relativ nah dran. Und dann fragt man sich schon.
Besonders nah dran, wenn man überlegt, dass es nicht nur der Präsident der Vereinigten Staaten, aber der Nummer 2, der Vizepräsident, dann Nummer 3, der Speaker of the House, Mike Johnson. Ich weiß nicht, wer Nummer 4 ist, aber.
Naja, es gäbe für für den Fall, also es, wie du sagst, es war schon erstaunlich dafür, dass Trump das White House Correspondents Dinner immer gemieden hat, wie noch was, war es erstaunlich, wie viele Kabinettsmitglieder, wie viele hochrangige Vertreter dieser Trump-Regierung in diesem einen Saal waren.
Und der Verteidigungsminister Pete Hegseth war da.
Marco Rubio, der Außenminister war da. Steve Miller, engster Berater, die Sprecherin. Also es war wirklich, Kennedy war da.
Also Ausbildungsminister. Also,
man fragte sich, war wer eigentlich nicht da? Und hat fast schon von Designated Survivor. Denn wenn jemand quasi diesen Saal, wenn da irgendein Sprengsatz gezündet worden wäre, also darf man, mag man sich gar nicht ausdenken. Und der mutmaßliche Attentäter hat ja auch in diesem Manifest wohl geschrieben, dass er sich lustig gemacht hat darüber, wie lax die Sicherheitsvorkehrungen so waren und dass ein iranischer Geheimdienst da viel mehr Schaden hätte anrichten können. Aber wenn man sich überlegt, was da hätte passieren können, das war tatsächlich dann so eine Situation, wo dann hätte es die Nummer 4 in der Reihenfolge des Staates sozusagen, wenn da was passiert wäre, wäre der an der Reihe gewesen. Und das ist traditionell der Senator der Mehrheitspartei, der am längsten im Senat sitzt, also Seniority besitzt. Und das wäre in diesem Fall der Senator, Senior Senator von Iowa, Chuck Grassley.
Wissen wir, ob er auch da
war? Nee, er war nicht da. Also okay. wäre da was passiert, wäre Chuck Grassley jetzt erstmal Regierungschef geworden im Übergang. Also die Reihenfolge wäre schon eingehalten worden in dem Sinne. Aber man fragt sich halt, ob das nicht doch auch ein National Special Security Event hätte sein sollen.
Auf jeden Fall.
Also es gibt vom Secret Service diese Einstufung der höchsten Sicherheitsstufe immer, wenn solche Versammlungen sind, wie bei der State of the Union, wo ja auch ganz viele hochrangige Vertreter, eigentlich die komplette Regierungstruppe und die ganze Führung des Landes sozusagen in einem Saal ist. Oder bei der Inauguration, ne, wenn der neue Präsident ins Amt gebracht wird und den Amtseid leistet. Diese Ereignisse werden als sogenannte National Special Security Events kategorisiert und das bedeutet, dass dann noch entsprechend ganz viele andere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Das wurde hier, weil es hätte ja auch sein können, dass der Präsident im letzten Moment Bauchweh hat oder weggeht oder nicht dabei ist. Eine State of the Union findet ohne den Präsidenten nicht statt. Also macht man daraus dieses Special Security Event. Das White House Correspondents Dinner, wo er vorher auch nie als Präsident war, gehörte da nicht dazu und dennoch fragt man sich, das war mit Ankündigung, man wusste, dass es da sein würde, dass er da sein würde und ob man da nicht noch ein bisschen mehr vielleicht auf die Sicherheit achten sollte. Das nächste Correspondents Dinner wird sicherlich anders gesichert.
Es gibt so viele Fragen. Also, aber besonders nach der Attentat in Butler, Pennsylvania, also viel Kritik über das Secret Service, was ist falsch gelaufen, was können die besser machen. Also wir wissen, dass Trump hat innerhalb der ganzen Regierung viele Karriere-Civil Servants losgelassen, gefeuert und hat seine Leute reingebracht. Aber man weiß, dass der Secret Service, also es gibt viele Leute, die haben unter viele verschiedene Präsidenten gearbeitet, die kennen das, die sind lebenslang Experten und also die Frage ist, genau, was ist da passiert, wenn man sieht die Videos, die haben J.D. Vance erstmal, die sind zu ihm gegangen und haben ihm zuerst genommen.
Nee, jeder hat seinen eigenen und dann waren die vielleicht schneller dran.
Aber vielleicht waren die schneller dran. Trump. Aber warum waren die schneller dran? Warum war Trumps Leute nicht sofort da? Warum ist er, als die Trump dann weggenommen haben, warum stand er nur hinter die Kulissen? Warum ist er nicht sofort in eine andere Zimmer? Weil er hat gesagt, er hat es auch selber erzählt, ich habe gesagt, wait a minute. Er wollte entweder beobachten, also weiß ich nicht warum, oder in Butler hat er einen Moment genommen und hat auch gesagt, wait a minute, und dann hat seinen Faust in die Luft getan und hat gesagt, fight. Also ob er diesen Moment benutzen wollte, aber er stand dann tatsächlich literally hinter einer Kulisse und hat beobachtet, was passiert dann in der Zahl, statt wegzugehen. Und wir wissen auch, dass wenn die Attentäter, die hatten ihn festgenommen, dann Trump hat gesagt, okay, jetzt können wir weitermachen. Und der Secret Service hat gesagt, nee, Sir, das ist nicht der Protokoll, du musst raus von hier und es geht nicht weiter.
Dann hat man ihn zum Weißen Haus zurückgebracht und dann hat er da zumindest die Bühne dann nochmal genutzt und hat gesagt, okay, dann mache ich wenigstens eine kurze Pressekonferenz. Und das war auch ein etwas skurriles Bild, weil dann war die Führungsmannschaft, also J.D. Vance stand neben ihm und Trump, alle im Smoking. Und auch die ganze Hauptstadtpresse in diesem kleinen, engen Presseraum in Ballkleidern und Smoking. Also es war die eleganteste Pressekonferenz seit langem, wenn man so will. Und da hat er zunächst eher versöhnliche Töne angeschlagen.
That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech.
Und das war jetzt auch, wenn man so will, unerwartet. Vielleicht stand er auch unter dem Eindruck des Ereignisses, wie er auch nach dem Anschlag von Butler ja auch erstmal sagte, wir müssen hier zusammenkommen, wir müssen unsere Unterschiede überbrücken und unsere Differenzen. Und dann hat es keine 2-3 Tage gedauert, dann war dann wieder der alte Tonfall. Und gerade gegenüber der Presse, wo er ja so vehement auch und auch so angriffslustig immer ist, dann so zu kommen, war zumindest erstmal überraschend einerseits. Andererseits war er erstaunlich relaxed irgendwie fast schon, fand ich.
Also, naja, das dritte Mal. Also ist schon Experten in, wie das passiert. Nee, aber du hast recht. Man sah nach der ersten Fall in Butler, dass es hat ihm wirklich was getan. Es hat ihm gerattled. Es shook him, ne, wie man sagt.
Es hat ihn also erschüttert.
Er hatte Angst. Er hat vielleicht einen philosophischen Moment, wo er hat über Leben und Tod gedacht. Aber dieses Mal hat er das irgendwie, weiß ich nicht, es sah aus wie vielleicht nicht so ernst genommen, obwohl dieses Mal, er saß direkt neben seiner Frau. Also es gab nicht nur seine Frau neben ihm, aber ne, sein Ratgeber Stephen Miller, seine Frau war auch dabei und sie ist hochschwanger, seine Pressesprecherin Carolyn Neville ist auch hochschwanger. Also es gab viele Leute um ihm herum, wo er könnte ein bisschen mehr Angst haben für die Leute, die auch dabei waren, nicht nur für sein eigenes Leben, aber für das Leben von seinem Team. Aber dieses Mal scheint er ein bisschen mehr, naja, vorbei, lass das Abend jetzt krachen wieder. Also,
naja, er hat ja gesagt, wir werden diesen Abend wiederholen oder nachholen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stattfinden wird, aber er hat gesagt, er hätte eine sehr angriffslustige Rede vorbereitet gehabt. Wenn das jetzt wiederholt wird, dann gibt es vielleicht eine etwas versöhnlichere Rede. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel, denn er hat am Tag drauf dann ein CBS-Interview gegeben, wo er dann gleich wieder im relativ angriffslustigen Modus verfallen ist und die Reporterin, die ihn auch mit diesem Manifest konfrontiert hat, wo eben auch der mutmaßliche Angreifer ja auch geschrieben hat, ich muss was gegen diese Regierung voller Pädophiler und Vergewaltiger was tun und dann, was sagen Sie dazu, Herr Präsident? Und dann hat er gleich die Reporterin angegriffen dafür, dass sie ihn mit den Zitaten aus dem Manifest, diesem vermeintlichen, konfrontiert hat. Also ich glaube, das Verhältnis zwischen Trump und der Presse, die ihn auch kritisch anfasst und das auch muss, das ist der Job, das wird, glaube ich, auch dieses Ereignis nicht
zusammenbringen. Es war sehr kurzfristig, diese Liebesgeschichte. Ja. Also er hat aber auch innerhalb dieser Pressekonferenz irgendwas angedeutet und das war seine neue Ballzahl. Und er hat gesagt, ja, sieht ihr jetzt, das ist der Grund, warum wir diese Ballzahl brauchen, wegen Sicherheit. Also er meinte, ne, es hat so einen Bunker unter der Ballsaal geben und dass die Ort wird sicherer als ein Hotel wahrscheinlich.
Drohnen gesichert, schusssicheres Glas.
Und deswegen ist diese Ballsaal auch wichtig. Was hat ziemlich starke Antworten online gegeben, wo viele Leute haben gesagt, ja, also du sprichst von deine Sicherheit und dass du geschützt sein sollst von Waffen, aber du verabschiedest kein Waffengesetz. Und was ist mit unseren Kindern, die sitzen und haben Angst in ihr Klassenzimmer? Insofern, also ein ziemlich großer Kontrast. Und wenn der Ballsaal soll gebaut sein für seine Sicherheit, dann könnte er, sagen viele Leute, auch Gesetze verabschieden, die würden also mehr Waffenkontrolle bringen und andere Leben auch schützen. Also starker Krieg, dass ich
es ihm nicht überall. Wobei, ich glaube, Donald Trump geht es weniger um Sicherheit bei diesem Ballsaal, sondern mehr um die Optik, dass er diesen riesigen Anbau für das Weiße Haus verantwortet hat und das vielleicht in seinen Wünschen und Vorstellungen auch wahrscheinlich seinen Namen als Trump-Flügel tragen wird.
Auf Englisch nennt man ein Vanity Project, ja.
Ah, okay, ein Eitelkeitsprojekt sozusagen. Und wer weiß, vielleicht kriegt Trump dadurch jetzt so ein Momentum für den Ballroom, für den Ballsaal. Es gibt schon erste abgeordnete Stimmen vom Kongress, die sagen, ja, vielleicht sollten wir es tatsächlich in ein Gesetz gießen und ein Budget dafür herstellen, damit wir so einen Safe Space, wenn man so will, einen Safe Party Space für den Präsidenten da tatsächlich auch haben in Zukunft. Also, wie gesagt, da bewegt sich vielleicht was in die Richtung, die Trump jetzt auch gerne hätte. Und dann ist natürlich das ein Argument auf seiner Seite. Ja, aber ich glaube eben, das zu nutzen, das ist natürlich typisch Trump, ne? Zu sagen, schaut, seht her, wir brauchen deswegen diesen Ballsaal. Und da den Instinkt auch zu haben, gleich alles quasi für seine Zwecke zu interpretieren, führt aber dazu, dass es jeglichen Verschwörungstheorien natürlich Tür und Tor öffnet. Ne? Weil man immer, und ich wehre mich dann immer dagegen, weil ich denke, ne, ohne Beweise, ohne Nachweise sind das alles nur genau das, Verschwörungstheorien. Aber viele ziehen da gleich eine Zusammenhänge und sagen, okay, wenn es ablenkt, ja, von dem Fiasko bislang im Iran-Krieg, von Epstein-Files oder wenn er quasi noch mehr Argumente braucht, um seinen Ballsaal, der ja juristisch hoch umstritten ist, wo Richter dann wieder anhalten, dann geht es wieder weiter und so. Also quasi dann, also du siehst, wie ich mich hier gerade sträube,
ja,
ne?
Ja,
aber deswegen war das recht schnell dieser Verdacht im Raum, dass gesagt haben, Moment mal, so entspannt, wie er danach war und auch die ganze Zeit und das passt ja irgendwie schon, ja, kann ich zumindest sehen, wie das Anhänger findet, aber es ist eine Verschwörungstheorie. Nochmal hier, ja. Disclaimer sozusagen.
Auf jeden Fall.
Dass das also fabriziert war, dieser Anschlag.
Diese Freundin, die ich schon erwähnt habe, die war im Zimmer, sie hat was auf Social Media gepostet und viele haben geantwortet, oh Gott, wie furchtbar und ich bin so glücklich, dass nichts ist passiert und du okay bist. Aber einen hat auch geschrieben, ja, es geht schon herum, dass es alles inszeniert war, dass es war ein Hoax. Und diese Freundin hat sofort geantwortet, stimmt überhaupt nicht. Und wie könntest du sowas sagen? Und ich war da und das war echt. Und ich glaube auch, dass für Leute, die waren im Saal und haben das erlebt, diese Angst, dass man gespürt hat, war real, war echt.
Ja, weil eben auch politische Gewalt in den USA real ist. Jetzt in letzter Zeit, wie ich vorhin sagte, noch mehr vielleicht noch. Allerdings gab es auch immer schon Attentate auf Präsidenten oder eben auch Auseinandersetzungen und Ausschreitungen und so. Das ist jetzt in dem Sinne nichts Neues. Aber ich habe so den Eindruck, und gerade bei Trump, der dann gesagt hat, naja, wir bewegen halt viel, deswegen haben wir hier nach dem Motto viel Feind, viel eher. Also deswegen bin ich hier so oft Zielscheibe. Aber ja,
gesagt,
so kann man das auch sehen.
Also, ja, ich bin ein also ich finde es aber auch komische Timing, Ingo, weil in den letzten paar Wochen geht viel herum online, dass der Shooting in Butler, dieser erste Attentat in Pennsylvania, war auch inszeniert. Und das von der MAGA-Seite, von dieser
Seite. Ach so, auf der Seite, ne? Weil auf der demokratischen Seite oder bei Trump-Gegnern gab es diese Verschwörungstheorie schon
hat
länger.
Man schon gehört, ja. Aber jetzt auf die Seite von seiner Unterstützer kam ziemlich laut, finde ich, weil ich finde auch, man hört immer ab und zu was, aber man ignoriert das. Aber jetzt in die letzten Zeiten, in die letzten paar Wochen habe ich das Gefühl, es gibt mehrere und prominenter Unterstützer oder MAGA-Influencer, die fragen auch, ob das wirklich passiert ist oder ob das nur inszeniert war. Also komische Timing in der Sinne von, jetzt ist das wieder passiert. Aber für Trump muss man sagen, das ist, wie du sagtest, er kann das also benutzen ein bisschen als einen Grund zu sagen, dass der Ballsaal wichtig ist. Es ist auch, ne, also wenn irgendwas so wie diese passiert, es bringt oft Leute zusammen. Und wir haben schon gesprochen über die christliche Unterstützer, die glauben, dass er war gerettet von Gott, weil er Gott eine Mission für ihn hat, einen Plan für ihn hat. Und das wahrscheinlich wird diese Theorie dann für diese Gläubiger also unterstreichen, unterstützen.
Genau, auch das ist immer wieder, wenn man sich fragt, cui bono, ja, wer nutzt das? Also da wird wahrscheinlich wieder der eine oder die andere Wählerin auch denken, ach guck mal, da ist schon wieder ein Attentatsversuch gewesen und wieder ist ihm nichts passiert. Und ja, ist vielleicht in den letzten Wochen hatte ich vielleicht auch meine Zweifel an seinem Kurs, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Also wie gesagt, ich will das gar nicht weiter vertiefen, aber Fakt ist, dass es jetzt zumindest sehr stark von der Situation im Nahen Osten, am Persischen Golf, abgelenkt hat und dass das jetzt erstmal die Schlagzeilen verdrängt hat. Denn da sind wir jetzt in so einer Art Limbo, um vielleicht jetzt zum Ende dieser Folge darauf nochmal kurz zu sprechen zu kommen. Da ist auf jeden Fall also eine Menge Futter für jemanden, der dahin gehen möchte in diese Richtung, in verschwörungstheoretische Richtungen. Aber wie gesagt, großes Warnschild von unserer Seite aus.
Ja, also es gibt einen vielleicht letzten Punkt zu dieser Abend, diese White House Correspondents Dinner. Und das ist, ne, es ist wie gesagt das erste Mal, dass Trump als Präsident dabei sein sollte, wie wir schon gesagt haben. Er ist jemand, der hat die Presse die Lügenpresse genannt, die Feinde des Volkes, hat viel Kritik über viele Reporters von der New York Times bis jeder, die er nennt, die link-radikal-Presse. Und
Und verklagt auch ein Medienhaus, eine Zeitung nach der anderen.
Verklagt verschiedene, hat die Verteidigungsministerium hat bestimmte Reporters rausgeschlossen, hat die nicht erlaubt, rein zum Pressebriefing zu gehen. Es gibt eine lange Liste von und Geschichte von der Beziehung zwischen dieser Präsident und die Presse. Und deswegen auch dann, die Zimmer ist voll mit, also Mediaorganisationen haben Tische, ne, mhm. und die können dann Leute einladen. Aber es ist Journalisten von jeder Sender, CBS, ABC, NBC, Fox News, aber auch von The Washington Post, von jeder großen Mediaorganisation, nur The New York Times nicht. Die haben entschieden, seit ein paar Jahrzehnten jetzt, dass die würden nicht teilnehmen, die würden einen Reporter hinschicken zu berichten, aber die würden keinen Tisch haben, weil die sehen das als einen Konflikt von Interessen. Und das ist tatsächlich auch so. Der Kritik ist das hier, also wir sind die Presse, wir sollen beobachten, wir sollen Berichte machen und wenn wir sitzen zusammen und trinken ein paar Flasche Wein und sind ein bisschen mehr intim und reden als Freunde, dann das kann bedeuten, dass bei der nächste Bericht, dass man hat eine bisschen andere
Ja, aber das ist immer dieser schmale Grat, den auch bei uns die Hauptstadtpresse natürlich immer gehen muss. Einerseits brauchst du eine gewisse Nähe, um an Informationen, an Hintergründe zu kommen, um vielleicht den ein oder anderen Scoop auch zu landen, um auch Zusammenhänge besser zu verstehen, wie gerade Sachen funktionieren, wie Politik läuft. Und gleichzeitig ja, nicht zu nah dran zu sein, sich auch nicht vereinnehmen zu lassen. Und klar, wenn man da zusammen feiert, dann ist das nach einer Weile was anderes, als wenn man da so eine gewisse journalistische Distanz hat. Weshalb es zum Beispiel auch im ARD-Studio immer eine Rotation gibt. Also die allermeisten Korrespondenten sind dafür 4, 5, 6 Jahre, dass man da sich ein bisschen einarbeiten kann, Kontakte aufbauen kann, knüpfen kann, aber eben, dass das keine notwendige Dauerliaison wird.
Mhm. Es ist auch eine Szene, das wir eigentlich nicht gesehen haben, weil es war gekürzt, aber wo ne, auf einem großen Schild vorne steht da, wir feiern die Pressefreiheit, wir feiern the First Amendment und Freedom of Speech, Meinungsfreiheit und das, ne, dann da zu sitzen und eine Rede zu hören von einem Präsident, der hat versucht, Redefreiheit zu, so wie sagt man, zu kurzen.
Einzuschränken, einzudämmen.
Also ob das durch die Presse ist aber, oder ob das
durch Einschüchterung,
Kanzleien, ja. durch die Justizministerium oder für Universitäten oder durch zahlreiche Beispiele von wie er versucht, Leute zu unterdrücken, zu drohen und dann da zu sitzen und alle mussten ihm dann applaudieren, wenn er redet und unter einem Banner ein Plakat von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit finde ich auch fragenswert. Also es ist eine komische, hypokritische Kontrastszene. Also,
ja, man hätte gerne diese Rede gehört.
Also ich glaube, wir würden das irgendwann hören. Es klingt wie, er will auch, dass alle das hören.
Ja, ob die sich da eine Stunde lang hätten beschimpfen lassen können in dem Saal.
Und dann
oder?
Alle sitzen da und lächeln und klappen und applaudieren. Ja, diese ganze Diskussion über, ob diese Dinner überhaupt stattfinden soll, wenn es gibt so in diesem Moment in Geschichte so wenig Vertrauen in das traditionelle Medien von der amerikanischen Bevölkerung. Und manche fragen, ob wir sollen einfach stick a fork in it, also ob wir sollen eine Gabel reintun, sagt man. Also,
um es abzuschaffen.
Ja, aber kill it, ne? Also ob das soll einfach
eine Gabel reinstecken? Nee, ja. Ich würde im Deutschen würde man sagen, den Stecker ziehen.
Den Stecker ziehen.
Ja, wie bei einem Toaster oder bei einem elektrischen Gerät, dass man da Stromzufuhr.
Pull the plug.
Ah, ja,
das sagen wir auch.
Ah, okay.
Aber ja, könnte man auch sagen, to pull the plug on it. Oder also wir sagen auch, yeah, let's just stick a fork in it. Ne? Also es soll gekillt sein, es soll so enden, wir sollen das zu Ende bringen. So.
Ja. Ich würde dagegen argumentieren. Ich würde sagen, gerade in diesen Zeiten braucht es das auch, dass man sich nochmal den Errungenschaften und dem hohen Gut des ersten Amendments, also der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit, der Redefreiheit, dass man sich das nochmal gewahr wird und dass man das auch feiert. Das durchaus auch mit dem Präsidenten, wer immer das in dem Moment auch ist.
Also insofern, also ich finde auch, es ist eine Diskussion, dass unter Journalisten jetzt läuft, ob diese Dinner wirklich so weitergehen soll, was der Sinn ist davon, ob die dabei sein sollen als Teilnehmer oder wie der New York Times nur als Journalisten, die da arbeiten und berichten. Das ist irgendwas eine Diskussion, der würde vielleicht besonders nach dieses Jahr ein bisschen mehr mehr Speed haben in der Zukunft.
Naja, traditionell ist der Präsident aber immer dabei gewesen. Ja. Bei diesem, das ist so ein Must-Termin.
Aber traditionell haben wir Präsident, die ein bisschen mehr die Pressefreiheit unterstützt als diese Präsident. Der hat wahrscheinlich jeder Journalist in diesem Zimmer eine Disgrace oder also Fake News genannt. Insofern, tja. Also das ist auf jeden Fall, für da zu sitzen und jemanden zu applaudieren, der wirklich alles tut gegen der Pressefreiheit und Meinungsfreiheit.
Ja, und dann kam es aber anders, eben durch diesen Angreifer. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das wirklich noch nachgeholt wird. Auf jeden Fall wird es mit Sicherheit eine etwas andere Rede, denke ich mal, als die geplant war. Im Saal aber, hatten wir kurz vorhin angerissen, eben auch der Vizepräsident. Und das war auch deshalb möglich, weil er eigentlich ja geplant möglicherweise auf dem Weg Richtung Islamabad, Pakistan hätte sein sollen für weitere Verhandlungen mit dem Iran, die dann aber abgebrochen wurden, weil der Iran gesagt hat, nö, brauchen wir nicht. Ja, und insofern befinden wir uns da jetzt, um das zum Abschluss dieser Folge nochmal kurz anzureißen, über die aktuelle Lage dort in so einer Art Schwebezustand, wo jetzt zwar kein Krieg mehr in dem Sinne herrscht, dass es keine Kampfhandlungen mehr gibt, keine Angriffe mehr auf iranische Städte und Stellungen durch das US-Militär und das israelische, aber es ist auch kein Frieden. Es ist eine auf unbestimmte Zeit ausgerufene Feuerpause. Jetzt versucht man zu verhandeln. Aber wo befinden wir uns da? Wir sehen, die Iraner erkennen immer mehr, dass sie sagen, nö, für die bedeutet Durchhalten schon das neue Siegen, sozusagen nicht quasi umgekippt zu sein, auch wenn es auf Kosten der Bevölkerung geht. Aber da ist das Regime ja sowieso sehr, sehr rücksichtslos. Also komische Situation in gewisser Weise, aber mit einer sehr reellen und sehr drastischen Auswirkung für den Rest der Welt. Und wir merken das hier bei uns in Deutschland. Diese Woche die Bundesregierung ist sehr bemüht, diese ganzen Energiepreise, die ansteigen, irgendwie in den Griff zu bekommen. Und wir sehen, dass das immer mehr die Frage, ob Kerosinsicherheit jetzt bis zum Sommer gegeben ist und all das, weil wir doch sehr viel mehr Kerosin als einfach nur Öl aus dem Golf, aus der Region beziehen hier in Europa. Also es zeigt sich immer mehr, dass das zwar nicht unser Krieg, wie es dann gesagt wurde, in dem Sinne ist, aber es ist deutlich ein Krieg, dessen Folgen sehr wohl uns mehr und mehr betreffen. Und ja, keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht, ehrlich gesagt.
Ich glaube, niemand weiß genau, wie das weitergeht. Wir sind in einer Limbo-Situation, wie du sagst, eines Stillstand, wo, also ich glaube, beide Seiten haben keinen Bock mehr, der Krieg weiter zu führen. Beide wollen ein Ende im Sicht haben, aber die können sich auch nicht einigen. Ne?
Also, und es zeigt sich halt, dass einfach nur Druck aufbauen, dieses Regime, wo jetzt eben immer mehr auch die Revolutionsgarden das Sagen haben und auch diese Situation genutzt haben, um zum Machtfaktor, zum Absoluten zu werden im Iran, soweit ich das überblicken kann, lässt sich nicht umschubsen durch Drohungen und hat jetzt durch diese Straße von Hormuz-Blockade diesen Hebel, den sie halt, wo sie sagen, ja, abwarten. Das schadet uns auch, ja, aber es ist quasi wie so eine Art, mal sehen, wem es am meisten wehtut und wer zuerst zuckt irgendwann. Ja, und also, der Rest der Welt und wir hier in Europa sind die Leidtragenden.
Es tut ja uns weh und deswegen auch hat der deutsche Bundeswehr wird eine Schiffe da für das erste Mal schicken. Das ist, ich glaube, jetzt
ein Minenräumer zumindest schon mal ins Mittelmeer, weil Boris Pistorius sagt, sollte es dann irgendwann zu einem Frieden kommen und eine irgendwelche rechtliche Grundlage geschaffen sein, auch hier vom Bundestag, dann wird es ja ewig dauern, bis der von Kiel oder wo auch immer der losfährt, da in der Region wäre, dann sind wir schon mal da.
Wir würden anfangen, irgendwas zu tun, auch wenn Iran und die USA können sich nicht einigen. Also die Rest der Welt braucht dringend eine Lösung zu der Problem und wird wahrscheinlich sich mehr involvieren müssen eigentlich. Und dieses Schiff ist ein Zeichen auch davon.
In den USA jedenfalls haben die Ereignisse des Wochenendes das ziemlich verdrängt erstmal zu den Schlagzeilen. Und diese Woche kommt etwas anderes nach Washington, was wahrscheinlich auch die Schlagzeilen und den Fokus auf den Irankrieg oder in welcher Phase wir uns da gerade befinden, ablenken wird. Denn es steht etwas, was Donald Trump sehr nach seinem Geschmack sein dürfte, der Besuch des britischen Königspaars.
King Charles und Camilla sind also auf der Weg oder gerade angekommen vielleicht in Washington. Also die machen eine kleine Tour in die USA für ein paar Tage. Aber die haben überlegt, also laut der BBC, ob das wirklich die richtige Timing war. Was besonders nach dieser Situation am Samstagabend in Washington. Und haben dann entschieden doch, dass die würden geplante Reise machen. Also
the royal show must go on.
Also auch eine gute Ablenkung.
Wie Queen schon sagte. Ja. Also nicht die Queen, sondern die Band.
Keep calm and carry on, wie die Briten sagen. Also tun die das auch. Die kommen nach die USA. Also das wird auch, wie du sagtest, eine Ablenkung für Trump sein. Und die Sicherheit würde so also hoch wie nie wahrscheinlich mit nach dieser Situation und mit der Königin.
Ich glaube auch, da wird jetzt erstmal ein super Special Security Event draus gemacht wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Ja, aber wir haben in den USA nicht so schöne goldene Kutschen wie in Großbritannien, das Königreich. Aber ich glaube, Donald Trump wird da schon so einiges auffahren an Pomp and Circumstance, was das Land zu bieten hat, um den König zu beeindrucken.
Na gut, okay. Ich glaube, es war's für heute. Und wie gesagt, wie immer, wir freuen uns auf jede E-Mail, jede Nachricht von euch. Und auch wenn wir nicht immer antworten können, wir lesen alles. Also bitte und gern, die Adresse ist in den Shownotes. Und wir dann hören von uns nächste Woche.
Genau, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und hört uns auch in der kommenden Woche gerne wieder zu. Wir freuen uns drauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und wir haben noch zum Schluss folgenden Podcast-Hörtipp für euch, gerade weil Donald Trump ja so viele Baustellen aufgemacht hat, nicht nur die tatsächliche am Ostflügel des Weißen Hauses. Deswegen empfehlen wir euch jetzt noch 11KM aus meinem Hause, wenn man so will, von ARD aktuell, der Tagesschau-Podcast mit einem Thema aus der Karibik diesmal. Seit Monaten blockieren die USA ja nahezu jede Öllieferung nach Kuba, den unmittelbaren Nachbarn im Golf. Deshalb fällt dort der Strom ständig aus. Krankenhäuser verschieben Operationen, Havanna versinkt im Müll, die Lebensmittelregale bleiben leer. Die Situation spitzt sich wirklich dramatisch zu. Das sozialistische Regime dort spricht von einer Hungerblockade sogar, aber US-Präsident Trump spekuliert sogar offen darüber, ob er den Inselstaat nicht sogar übernehmen sollte. Es ist zumindest auch im Fokus seines Außenministers, der ja kubanische Wurzeln hat, Marco Rubio. Also ein spannendes Thema in der neuen Ausgabe von 11KM und den Podcast findet ihr in der neuen ARD Sounds App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein.